Nicht unbedingt ein Adventsthema. Aber vielleicht doch ein bisschen. Advent hat ja immer auch mit Ankunft zu tun und es wird sehr stark mit Licht auch in Verbindung gebracht. Das Licht der Welt kommt. Wir werden aber jemand heute anschauen, der unter oder beim Licht der Welt nicht selbst erhellt wurde. Judas Ischariot, der Verräter. Wir wollen ja weiter im Lukas-Evangelium Stück für Stück, Vers für Vers nach vorne gehen und da sind wir jetzt in Lukas 22, 1 bis 6. Der Herr Jesus hat Folgendes über den Judas einmal gesagt und das ist eine sehr traurige und sehr deprimierende Aussage. Wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jeden Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Das heißt, besser nicht gelebt zu haben, das ganze Leben nicht nur vergebens gelebt zu haben, sondern dieses Leben ist zum Schlechten ausgeschlagen. Wenn wir heute eben über sein Leben nachdenken, über das Leben von Judas, dann wird uns das sicherlich auch betrüben. Unser Herr, der auch dem Judas gegenüber seine Liebe zeigte, ihm Verantwortung gab, ihn sogar zu den Zwölfen erwählte. Er, unser Herr, musste mit ansehen, dass dieser, also Judas, ihn verraten hat, mit den Feinden paktierte und dann auch ihre Pläne mit ausführte. Wer war dieser Judas? Die Bibel spricht nicht viel von ihm. Sie sagt, dass sein Vater Simon hieß. Ich weiß nicht, ob das so besonders wichtig ist für uns heute, aber das steht im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 71. Er könnte in dem jüdischen Dorf Kariot aus der Provinz Juda stammen und somit wäre er ein reinrassiger Jude oder Judäer gewesen. Wenn das so ist, dann war er der einzige Jünger, der nicht aus Galiläa kam. Somit vielleicht ein bisschen was Besseres. Auch könnte sein Name darauf hindeuten, dass er einer der Sikarios war. Also Judas Iskariot, Sikarios, das waren die Dolchmänner, die auf den politischen Messias warteten. Es waren Leute, die handelten und die Römer, wo sie nur konnten, wie auch die Zeloten, dann eben auch umbrachten. Könnte sein, dass das besser auf ihn passt. Aber das sind alles, wie gesagt, Spekulationen. Entweder kommt er vielleicht aus diesem Dorf oder hatte er diese Ausrichtung eben von dem Judas Iskariot. Über diesen Mann sagt weiter der Herr, habe ich nicht 12 von euch erwählt und doch ist einer von euch ein Teufel? Er redet aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den 12 war. Hier wird zweimal sogar betont, er war einer der 12. Also einer im engsten Jüngerkreis. Der Herr sagt auch hier, dass er Judas erwählt hat. Er sollte, wie gesagt, zu dem engeren Jüngerkreis gehören. Er sollte bei Jesus sehen, wie der himmlische Vater ist. Und er war Tag und Nacht bei ihm. Sichtbar, spürbar, erlebbar. Das hat Judas erfahren. Und welch ein wunderbares Geschenk eigentlich. Müsste denn da nicht Judas verändert werden? Paulus sagt einmal den Korinthern, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Liebe Geschwister, wer sich Jesus bewusst hingibt und ihn betrachtet, ihn ansieht, wird von Jesus geprägt. Bei Judas leider nicht. Er konnte in die heiligste Gemeinschaft, in den Jüngerkreis treten, und doch war sein Herz nicht warm geworden. Gibt's das? Ja, das gibt es. Bei der Fußwaschung kam es zu einer sehr merkwürdigen Begegnung. Der Jesus wäscht seinen Jüngern nach dem anderen die Füße, dann kommt er zu Petrus und dieser sagt dann, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Reinheit bekomme ich nur, indem ich zu meinem Schmutz zum ersten Mal stehe, ja, und ihn dann von Jesus reinigen lasse. Ja, kann ich sagen, es passt schon, so wie der Bayer manchmal sagt, sondern das heißt, hier ist tatsächlich Sünde in meinem Leben. Und dazu muss ich stehen und sie nicht wegerklären, sondern sie dann auch von Jesus reinigen lassen. Judas war nicht rein. Er lebte nämlich in der Sünde. Das ist eine wichtige Botschaft. Wer in der Sünde lebt, nicht wer in die Sünde fällt, wer also darin lebt, kann unmöglich im Glauben bleiben. Was Judas im Herzen wirklich dachte, kannten seine Mitbrüder nicht oder Mitjünger, muss man so sagen. Zum Beispiel beim Abendmahl vor dem Verrat geschah Folgendes. Und während sie aßen, sprach er, Herr Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da wurden sie betrübt und jeder von ihnen fing an, ihn zu fragen, Herr, doch nicht ich? Niemand blickte auf den Judas mit dem geheimen Wissen, naja, wenn einer da drüben sitzt er. Nein, Judas war mit den Jüngern immer eins oder so einig. Also die Jünger haben das nicht gemerkt. Er ging auch mit ihnen, als der Herr Jesus ihnen einen besonderen Auftrag gab. Zum Beispiel in Matthäus 10. Dort steht, da rief er seine Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jede Gebrechen zu heilen. Und jetzt werden die genannt, die da gehen sollen. Die Namen der 12 aber sind diese. Der erste Simon, genannt Petrus und so weiter. Simon, der Kanaaniter und Judas Ischariot, der ihn auch verriet. Auch der ging los und verteilte Gutscheine. Nein, Er ging los und tat das, was Jesus ihn beauftragte. Ja? Und zwar mit Vollmacht. Da hieß es, die kamen ja dann später zurück und ja, der hat nicht gesagt, also bei Judas, also bei mir hat das irgendwie nicht so funktioniert. Ja? Sie machten das. Sie taten das. Judas war kein Hauptverdächtiger bei den Jüngern. Jedoch an diesem Abend, beim Abendmahl oder vor dem Abendmahl, wenn man genau zugehört hätte, hätte man doch etwas erahnen können. Ach, Judas sagte, doch nicht ich. Aber wie sagte er es? Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, Rabbi, doch nicht ich. Er spricht zu ihm, du sagst es. Er spricht den Herrn Jesus nicht mit Herr, sondern mit Lehrer an. Und in welchem Zusammenhang sagte er das? Als Jesus dies seinen Jüngern deutlich machte. Der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten, so sagt Jesus. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wird. In diesem Zusammenhang. Alle Jünger tauchten ihre Hand mit Jesus in die gleiche Schüssel. Ja. Alle lebten von dem Herrn. Das sollte das bedeuten. Ja. Er ernährte sie. Und trotzdem entschied sich Judas, nach Psalm 41,10 zu handeln. Da heißt es, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Wie kam es eigentlich dazu, dass Judas so abgestumpft war? Er hat schon lange sein eigenes Ding gemacht. Ja, es gibt Leute in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft, die kommen zwar, aber machen eigentlich ihr eigenes Ding. So war Judas. Vielleicht hat er nur für seine Interessen gelebt. Eine Begebenheit macht die Einstellung von Judas deutlich. Maria und ihr Öl. Da heißt es. Da nahm Maria ein Pfund echtem köstlichen Nadenöl, salbte Jesu die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren, das Haus aber erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet, warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Dinar verkauft? Und es den Armen gegeben? Das sagt er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was da eingelegt wurde. Judas, der an den Diebstahl denkt, formuliert hier fromm Nächstenliebe. Dies hatte eine solche Wirkung, also was Judas hier sagte, dass der Evangelist Matthäus auch noch Folgendes von dieser Situation schreiben konnte. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Man hätte dieses Salböl doch teuer verkaufen und den Armen geben können. Judas steckte mit frommen Aussagen, ja, die anderen mit an. Die haben das ja schon so gedacht, aber er ja nicht. Dabei wurde aber der Herr Jesus selbst missachtet bei dieser ganzen Auseinandersetzung, bei diesem Gespräch. Er musste dann seinen Jüngern sagen, in Johannes 12, 7, lass sie, also Maria, lass doch die Maria. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Judas, der die Kasse hatte und ein Dieb war, bekam täglich von Jesus die Möglichkeit, hier auch umzukehren und sich von seinem bösen Leben abzuwenden. Wenn du hier bist und du weißt, ich bin hier in einer Sünde, ich stecke da drin, niemand weiß das, aber ich bin da schon länger dabei. Gott will dir die Gelegenheit geben, heute umzukehren. Heute noch dein Leben mit Jesus zu bereinigen. Judas tat das nicht. Er machte immer weiter sein Ding. Ja? Nach außen eben hui und innen anders. Ja. Und wenn Gott dich noch nicht auffliegen lässt, hat er noch Erbarmen mit dir. Ja? Reize es nicht bis zum Ende. Er sah, wie die Jünger handelten, wie der Herr handelte, das der Judas. Und er gewöhnte sich dran. Also du kannst dich an Gottes Güte so gewöhnen, dass du meinst, es wäre selbstverständlich und vielleicht sogar, er akzeptiert das. Er lebte, wie gesagt, sein eigenes Leben und stahl, wo er sich unbeobachtet wusste. Selbst wenn der Herr sagte, dass nicht alle rein sind, das hat er ja mitgehört, dass einer von ihnen ein Teufel ist, alles lässt ihn dann kalt. Ja? Und nun der heutige Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passa nennt. Und die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischariot genannt wird, welcher aus der Zahl der 12 war, und er ging hin und besprach mit den obersten Priestern und den Hauptleuten, wie er ihn an sie ausliefern wollte. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine gute Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie auszuliefern. Hier lesen wir von einem ganz besonderen Ereignis, das Passafest, das höchste Fest der Juden war da und man denkt an die wunderbare Befreiung aus der Sklaverei aus Ägypten. Dort hatte man ja schrecklich gelitten, aber Gott hat durch viele Wunder und zum Schluss durch ein Opferlamm den Weg in die Freiheit eröffnet. Ein Bild auch für den Herrn Jesus, der auch durch viele Wunder auf sich auf der einen Seite aufmerksam machte und dann durch das Opfer den Weg zum Himmel frei macht. Dieses Fest steht jetzt kurz davor und die Menschen sollen sich besonders nach Gott ausrichten. Ja, das war so das Ziel. Und was taten die Obersten? Wie bereiteten sie sich denn auf dieses höchste Fest vor? Sie versuchten, Jesus umzubringen. Also gerade entgegengesetzt. Und weil sie Angst vor dem Volk hatten, musste das irgendwie heimlich sein. Aber wie kann man das anstellen? Ja, Also die Obersten überlegen, wie kann man das anstellen? Keine Ahnung. Wo hält sich denn der Herr Jesus auf? Am Tag, wenn er unter den Leuten ist, können wir das nicht tun, da können wir ihn nicht fangen. Wir müssen ihn irgendwie in der Nacht ergreifen, aber wie? Auch der Teufel verwirklicht seine Pläne. Die Obersten wussten nicht, wie das gehen soll. Und da kam auf einmal Judas zu ihnen. Den haben die nicht bestellt. Einer aus dem engsten Jüngerkreis, einer, der die Gewohnheiten des Herrn Jesus kennt. Dieser hat sich dem Teufel geöffnet, dass er in ihn hineinfahren konnte. Derjenige, der schon lange sein Ding machte und neben dem Herrn Jesus herlebte, dieser war auf einmal nicht mehr unter dem Schutz des Herrn und er öffnete sich dem Bösen. Vor dem Herrn mussten die Dämonen immer fliehen. Bei Judas kam der Satan persönlich. Das Gespräch mit der Führungsschicht war erfolgreich, das Geld eingesteckt und nun wurde eine Gelegenheit gesucht, wann Judas ohne Volksauflauf den Herrn verraten konnte. Und diese Gelegenheit kam bald. Matthäus berichtet, wie es dann in der Nacht im Garten Gethsemane zuging. Und während er, es geht hier um Jesus, noch redete, siehe, da kam Judas, einer der 12, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken gesandt von den obersten Priestern und Ältesten des Volkes, der ihn aber verriet, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist's, den ergreift. Sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Da traten sie herzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Obwohl Judas ihn mit dem Freundschaftskuss demütigte, und auch hier nicht Herr, sondern Rabbi sagte, bot der Herr Jesus ihm noch seine Freundschaft an. Wir lesen hier, was Jesus zu ihm sagte. Er sagte, Freund, und das ist ernst gemeint, das ist echt gemeint. Dabei lerne ich am Herrn Jesus, mit welch einer Liebe er Menschen nachgeht, die ihn so sehr verletzen. Er betet für diejenigen, die ihn annageln, gibt dem eine neue Chance, der ihn dreimal hintereinander verleugnet hat und nennt den Freund, der ihn verrät. Da habe ich mir gedacht, Martin, bist du dir dieser Liebe wirklich bewusst, wenn du an Jesus denkst? Bist du dir dieser Liebe von Jesus gewiss? Ja, das wird ja dir dann ja wichtig werden, wenn du Liebe von anderen Menschen vielleicht begehrst und sie nicht hast. Das wäre, wem ja, bin ich noch wertvoll? Bist du dir der Liebe von Jesus gewiss? Was soll geschehen, wenn ich erfahre, ich werde geliebt? Ich werde geliebt, obwohl ich dieser Liebe nicht würdig bin, wenn ich mir darüber Gedanken mache. Was soll denn da geschehen? Wisst ihr, in mir ist dann dieses Verlangen, wieder zu lieben. Den zu lieben, der mich liebt, obwohl er mich kennt. Den zu lieben, der mich zuerst geliebt hat. Nun, wie geht die Geschichte mit Judas weiter? Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn und er brachte die Silberlinge den obersten Priestern und Ältesten zurück und sprach: Ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht das uns an? Da sieh du zu. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Seine Reue offenbart eine Traurigkeit, die erkannt hat, was für ein mieses Stück Mensch er ist. Mies, das hat er erkannt. Er sieht auf einmal sehr klar, Jesus ist wirklich völlig unschuldig und ich habe ihn an seine Henker ausgeliefert. Das habe ich gemacht. Da er aber keine Verbindung mit dem Herrn hatte, versank er in der Hoffnungslosigkeit. Die Hoffnung, die der Herr der Ehebrecherin geben konnte, zu der er sagte: Ich verurteile dich nicht, oder die Aussage des Johannes des Täufers: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Diese Aussagen haben ihn nicht mehr erreicht. Seine Reue war auf sich selbst ausgerichtet. Ich habe unschuldiges Blut verraten. Und die Konsequenz ist: Ich nehme mir das Leben. Das ist die Konsequenz gewesen. Bei Petrus war das anders. Bei seinem Verrat hieß es: Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an, da erinnerte sich Petrus an die Worte des Herrn, dass er zu ihm gesprochen hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus hatte Tränen. Er erkannte, was er seinem Herrn angetan hat. Er war tief betrübt. Und doch wusste er auch, dass Selbstmord keine Option ist. Er hielt sich weiter zu den Jüngern. Ja. Auch als der Herr gekreuzigt wurde, blieb er bei ihnen. Er pflegte weiter den gemeinsamen Glauben. Und er bekam Vergebung. Warum? Weil er dem Herrn Jesus eine weitere Chance gab, in sein Leben zu sprechen. Judas nahm sein Leben selbst in die Hand und fuhr es an die Wand. Noch ein paar Überlegungen zum Schluss. Wie kann es sein, dass Judas sich erhängte und dann in der Apostelgeschichte Folgendes über ihn steht? Denn er, es geht hier um Judas, war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit, ja, und er stürzte kopfüber hinab, barst mitten in zwei und alle seine Geweihten traten hervor. Na gut, dafür gibt es eine, würde sagen, eine einfache Erklärung. Judas hatte sich über eine Klippe aufgehängt. Später bei der Verwesung ist dann das eingetreten, was hier in Vers 18 steht. Eine weitere Frage: War der Verrat von Judas nicht notwendig gewesen, damit der Herr Jesus die Erlösung überhaupt erwirken konnte? Jesus sagte, ich weiß, welche ich erwählt habe, doch muss die Schrift erfüllt werden, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Also das bedeutet, man kann es auch so denken, Judas musste einfach den Weg so gehen, weil das so vorher festgelegt wurde. Die Schrift muss ja erfüllt werden. Es stimmt auch, dass die Schrift erfüllt werden muss, Sie muss deswegen erfüllt werden, weil sie aufgrund des Vorwissens Gottes aufgeschrieben wurde. Jedoch musste Judas nicht verraten. Weil aber Gott wusste, dass Judas verraten wird, hat er es auch aufschreiben lassen. Die Jünger beteten später zu Gott: Herr, du Kenner aller Herzen, zeige uns, welchen von diesen beiden du erwählt hast, das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um hinzugehen an seinen eigenen Ort. Judas war selbst abgewichen, um dann an den eigenen Ort zu gehen. Er ist, und dieses ist nicht ihr gemeinsamer Ort, der im Himmel ist. Das ist ein anderer Ort. Hätte Judas überhaupt nach seiner Tat umkehren können? Ja, wenn Jesus sagt, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, aber dieser Mensch wär besser, wenn er nicht geboren wäre. Der Herr Jesus hat doch die Schuld der ganzen Welt getragen. Somit war auch die Schuld von Judas dabei. Wenn er umgekehrt wäre, dann hätte er auch Vergebung erfahren können. Aber er tat es nicht. Deshalb lastet noch seine Schuld auf ihm. Was können wir aus dem Leben des Judas lernen? Wir, die wir hier zusammen sind, um diesen Mann betrachtet haben. Judas wurde von Jesus erwählt. Erwählte haben aber die Aufgabe, ihrer Erwählung gemäß zu leben. Judas war in engster Nähe beim Herrn Jesus und seinen Jüngern. Nähe bedeutet aber nicht wirklich Gemeinschaft. Suche nicht nur das Nebeneinander, sondern das echte Miteinander und Füreinander. Suche Gemeinschaft. Judas hatte eine heimliche Sünde gepflegt. Diese Sünde nahm in seinem Leben immer mehr Raum ein und schließlich brachte diese ihm den Tod. Gehe rücksichtslos gegen deine private Sünde vor, sonst erliegst du so wie Judas. Judas verlor die Hoffnung vom Segen der Buße. Er kehrte nicht um zu Gott, sondern machte seinem eigenen Leben ein Ende. Kehre du um und lass Gott dein Leben bestimmen. Jesus will retten. Dazu ist er gekommen. Und dabei sein ist nicht alles. Ja, dabei sein ist nicht alles. Dran sein ist alles. Amen.